50 Shades of Rain.
Der Whisky-Podcast von Genießern für Begießer.
Hey, hey.
Moin.
Willkommen zur großen Hafenrundfahrt heute. Ich habe gesehen, du hast schon deine abgefüllten Urinproben mitgebracht.
Ja, 7 an der Zahl.
7 Stück. Ja, die Fläschchen sind relativ klein, das passt nicht in eine. Ich frage mich zwar, wie du das mit dem Wechsel der Flaschen hinbekommen hast, aber jetzt stehen sie hier in voller Pracht, in unterschiedlichen Farbtönen. Oder, nee, steht was anderes drauf.
Ja.
Ist gar nicht.
Nee, es ist Thy. T-H-Y.
Hast du ein Türchen aufgemacht heute Morgen?
Natürlich.
Nicht schlecht.
Das ist ganz typisch für mich.
Ich habe es ja schon verraten mit dem Hey, so sagt man da Hallo.
Stimmt.
In Dänemark, wo wir bereits einmal waren.
Ja.
Es ist heute unsere Thy-Folge. Nicht das erste Mal, dass wir uns in Dänemark befinden. Wir waren ja wirklich schon da, haben uns da seinerzeit mit den Kollegen von The Stauning unterhalten. Und nach der Stauning gehen wir jetzt nach Thy.
Ja, noch ein bisschen weiter nördlich in Dänemark, lokal gesehen. Die Destillerien sind befreundet, die Destillerien arbeiten eng zusammen. Und umso größer ist unsere Freude, den schon so häufig von uns privat und auch auf Messen verkosteten Thy heute mal zu vertonen.
Wir sind gerade an meinem Wohnzimmer vorbeigegangen und da finden sich auch schon Thy-Flaschen drin. Mhm. Also auch früher habe ich mir schon das Thy-Thy angezogen und ein paar Flaschen mitgenommen. Jetzt haben wir hier noch ein paar Samples, die stammen aus dem Sample-Set.
Ja.
Wir haben jetzt den Monat Juli und im Mai hat ein Tasting von Thy stattgefunden, an dem wir leider nicht teilnehmen konnten, aber wir haben das Tasting-Set. Dieses wird heute von uns verkostet und es sind ganz tolle, besondere Whiskys da drin. Ich bin super gespannt, denn ich kenne von denen, die wir hier haben, glaube ich nur 2, die ich probiert habe. Einen davon besitze ich, den habe ich unten.
Mhm.
Und auf den Rest bin ich super gespannt, weil ich ihn noch nie probiert habe.
Ich bin auch sehr gespannt. Den habe ich das letzte Mal auf der Messe in Düsseldorf getrunken. Deswegen bin ich jetzt einfach so frech und breche unser Sample Nummer 1 an. Fertig.
Mensch, hast du sogar dein Urinpröbchen verplombt. Ich finde das ja immer, ne? Diese kleinen Sampleflaschen hier, die wirklich, die mit dem großen weißen Deckel, die haben ja einige dann doch auch.
Ja.
Ich habe unten noch ein McMurray Tasting Set mit so Specials, ne? So ganz kleinen Serien Specials. Die haben auch diese kleinen Urinfläschchen.
Ja.
Jetzt sind wir mal ehrlich vom Farbton her. Da fragst du dich immer kurz, kann ich das wirklich trinken, oder?
Ja, kannst du. Du hast ja gehört, das hat noch geknackt beim Öffnen. Das heißt, ich war vorher nicht dran an dem Pröbchen. Mich erinnert es eher so an Globuli-Fläschchen als an Urinproben, aber jedem da seine Assoziation.
Ja, warte, ich riech mal dran. Oh, Spargeltag.
Danke.
Thy Nummer 1.
Schauen wir doch mal, was sich hinter Thychen Nummer 1 verbirgt.
Thy Nummer 1.2 quasi. Was haben wir denn hier? Wir haben den Thy, also wirklich Thy. Der heißt nur Thy, aus der Thy-Distillerie, der Thy.
Es war durchaus lange ein Kritikpunkt an Thy, dass es keine richtige Core-Range gab.
Weil ja, auch von mir.
Es waren immer Einzelfassabfüllungen, es wurden immer Sondereditionen, Limited Editions rausgebracht in limitierter, logischerweise, Flaschenzahl. Und es gab nie so eine richtig ernsthafte Core-Range, auf die man sich verlassen konnte, im Sinne von, das ist so das Standardprodukt, was es immer gibt. Und diesem Kritikpunkt sind sie gefolgt und haben jüngst in diesem Jahr eine Core-Range eingeführt, die dann auch in dem Tasting im Mai dann erstmalig in dieser Kombi und Reihenfolge verkostet wurde. Und der Standard-Thy-Whisky, also der Single Malt, den sie als Flagship aushängen, nennt sich auch einfach ganz schlicht Thy.
Und gehen wir es mal ganz pragmatisch an. Ich habe den ersten Thy gekauft, da gab es die Core Range natürlich noch lange nicht, ist schon ein paar Jahre her. Und das war der Böck PX.
Richtig.
Liebig.
Ja.
Liebig. Aber das hast du dir echt dreimal überlegt, weil das sind alles 0,5er Flaschen und aufgrund der kleinen Serien, der kleinen Abfüllung, die du gerade erwähnt hast, du hast halt keine großartige Chance, eine 0,5er Flasche unter 100 Euro zu bekommen.
Ja.
Der Böck PX hat mich 120 Euro gekostet. Der ist so lecker, dass ich das gemacht habe, aber da bin ich ganz ehrlich, da überlegst du viermal, ob du dir jetzt einen halben Liter für 120 Euro kaufst.
Ja.
Und die Core Range hat nun mal das Merkmal, dass sie in größerer Stückzahl, in größerer Auslösung produziert wird.
Mhm.
Und du kriegst einfach die Produktionskosten nach unten. Und dementsprechend hast du natürlich auch ein Produkt, was erschwinglicher ist und der breiteren Masse zugänglich ist. Das ist immer mal ehrlich. Wer nicht wirklich viel mit Whisky zu tun hat, der kauft sich keinen dänischen Whisky für 120 Euro den halben Liter.
Ja, richtig.
Ganz ehrlich.
Das ist ja, also als Zufallsgriff nimmst du das nicht mit aus dem Regal oder von der Messe, sondern da musst du schon wissen, was du trinkst, was du kaufst.
Ja.
Was sehen wir denn hier?
Eigentlich eine nette Farbe, ne? Ein schönes Gold. Der ist gar nicht so hell. Der ist schon kräftig Gold. Der ist jetzt auch nicht bernsteinig oder so, finde ich. Aber ein schönes, sattes, kräftiges Gold.
Es ist selbstverständlich, muss ich fast schon sagen, nicht gefärbt und auch nicht kühlfiltriert. Wir bewegen uns hier im biozertifizierten Whisky-Bereich. Deswegen hier ist kein Farbstoff drin.
Genau.
Nicht mal dran zu denken.
Aber ein Single Malt ist da drin. Und das ist eben die Core Range, ne? Das Standardprodukt Single Malt. Hat etwas, ein klein bisschen Buchenrauch. Das ist auch so eine Besonderheit. Kein Torf. Buche.
Ja.
Dänische, nordische Tradition. Buchenrauch. 0,7er Flasche mit 48 Volumenprozent Alkohol. Kostet 59,90, wenn ich mir die kaufen möchte.
Das ist eine andere Hausnummer als 120.
Da wird es dann doch schon interessant. Gereift hat er in einer Mischung aus Bourbon, Oloroso und PX-Fässern.
Ja.
Also einmal schön querbeet. Was wir nicht wissen, ist wie lang.
Richtig.
Non-Age-Statement.
Ja, steht nicht drauf.
So alt kann er nicht sein, hören wir auch gleich noch. Aber gucken wir mal, was er kann.
Vom Geruch her wirklich gut. Als
ja.
Allererstes hätte ich nicht an skandinavischen Whisky gedacht, wenn ich das erste Mal dran rieche. Ich bin, weiß nicht, von der Assoziation her überhaupt nicht in Skandinavien unterwegs gerade. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe Noten von Apfel, ich habe was schön Süßes, trotzdem etwas Getreidiges. Nicht roggig, sondern malzig. Riecht interessant.
Ja, ich gebe dir recht. Ich finde aber die Frucht, den Apfel, sehr, sehr leicht und dezent. Und da kommt etwas ein bisschen anderes für mich rein. Ich wüsste jetzt nicht, ob ich es direkt mit Skandinavien assoziiere. Das ist getreidig. Ich kann auch nachvollziehen, dass du da was Rockiges nennst. Das erinnert mich vor allen Dingen aber so an Bitterstoffe, was ich da rieche, weißt du?
Mhm.
An eine etwas bitterere Spirituose. Die bringen auch immer so einen Geruch mit. Das wird getreidelastig sein, aber das ist ein ganz besonderes Getreide. Das riecht schon etwas anders und für mich geht das in eine etwas bittere Note. Aber eben immer noch untermalt von dieser Frucht so ein bisschen. Das ist ganz interessant, aber es ist jetzt auch nicht der typische Single Malt, obwohl es einer ist.
Ja.
Sondern er riecht schon anders.
Es ist ja auch gar nicht so häufig, dass man verschiedene Sherry-Arten miteinander vermählt. Das heißt, dass wir hier Oloroso und PX haben. Dementsprechend macht es natürlich richtig schwer, da den Sherry rauszuriechen, also den richtigen Sherry. Ist es der süßfruchtige PX oder ist es der trockenmuffige Oloroso? Da riecht es einfach nur also neutral fruchtig.
Ja, das ist so ein bisschen Orange habe ich da auch, wenn ich rieche. Ne? Das wird so ein bisschen in die Richtung Südfrucht eher anstatt Fallobst. Ja, dann ist vor allen Dingen mal interessant, wie das Ganze schmeckt.
Meinst du, sollen wir?
Skull! Da schmeckst du schon, dass das Ganze deutlich getreidelastiger ist. Viel Getreide, ein wenig Holz habe ich da, viel, viel weniger Frucht als im Geruch, im Geschmack und eine ganz leichte Süße und wirklich nur ein Hauch von Buchenrauch, aber ganz wenig.
Ja.
Also der ist wirklich kaum merklich, muss ich sagen. Schön für den Einsteiger, der es nicht so rauchig mag. Ganz, ganz sanfter, dezenter Rauch, den du eigentlich kaum merkst.
Ja, ein Buchenhauch.
Oh.
Ein sehr spannender Einstieg in den dänischen Abend. Holz finde ich ganz dominant, finde ich eine sehr schöne Tasting Note, die du da rausgehauen hast. Es ist wirklich, da kommt Fass mit.
Mhm.
Und normalerweise sagst du ja, dass diese dominante Fassnote erst dann rauskommt, wenn das Zeug jahrelang dort drin gelegen hat. Nun mal wissen wir jetzt, dass der nicht uralt ist oder uralt sein kann. Ich finde es da schon spannend, wie viel Holz in so einem jungen Whisky dann da zur Geltung kommt.
Die scheinen auch nicht so ausgenudelt gewesen zu sein, die Fässer.
Mhm.
Da schwingt noch ganz schön viel mit. Im zweiten Schluck hatte ich deutlich mehr Süße als gerade beim ersten.
Ja.
Der wird also schön süß und der ist auch sehr mild. Ne? Also der schmeckt jetzt nicht sprittig, der geht gut runter. Wir dürfen nicht vergessen, 48% haben wir gerade gesagt. Also der hat richtig Bums. Die merkst du ihm nicht an. Die habe ich im Geruch und im Geschmack nicht gemerkt.
Hast du vollkommen recht, bin ich gar nicht drauf eingegangen, auf den Alkoholgehalt. Das ist auch das sanfteste Destillat, was wir heute trinken werden. Also tiefer von der Prozentzahl gehen wir nicht. Das entspricht aber auch deren, ich sag mal, Richtlinien bzw. deren Strategie, dass man wirklich sagt, wir gehen hier nicht unter Fassstärke, wir verdünnen nicht runter auf 40%, sondern unsere Destillate, die sind bei mindestens 47, 48 und wenn nicht, sogar deutlich über 50.
Ja, die Destillerie Thü und ich haben was gemeinsam, nämlich den Hang zum hohen Alkoholgehalt. Die füllen hauptsächlich relativ stark ab, das ist genau so. Merkst du aber nicht an. Ich finde ihn einen sehr milden Vertreter dafür.
Ja, also wirklich ein schöner Door-Opener oder ein Türöffner für den Abend. Das passt.
Dänischer Abend.
Ich glaube, sie haben sich hier wirklich ein schönes Flagship als Start in die Core Range erarbeitet.
Ja,
das kann man wirklich nennen.
Dänischer Abend, hast du schön gesagt. Heute ist unser dänischer Abend und in der Nähe des Naturschutzgebietes Thü deswegen heißt er auch Thü, das passt eigentlich ganz gut. Liegt diese Distillerie, die noch gar nicht lang eine Distillerie ist, deswegen haben wir gesagt, das kann so lange gar nicht gelegen haben, weil das ist faktisch gar nicht möglich, dass wir hier so ein super altes Destillat liegen haben. Ja. Im oder direkt angrenzend an das Naturschutzgebiet, an den Naturpark Thü, grenzt das Gut Gürup.
Ja.
Das Gut Gürup ist ein alter Hof, ein riesengroßer Hof mit unheimlich viel Land aus dem 14. Jahrhundert und seit 8 Generationen in Familienbesitz der Familie, die auch heute Eigentümer der Thü-Distillerie ist. Und sehr, sehr schön ist, dass sie ausschließlich mit eigenem Getreide brennen, was sie auf ihrem Gelände anbauen.
Ja.
Also komplett selber hergestellt, nichts zugekauft. Das erinnert mich wieder an Jan aus Föhr, von der Insel Föhr.
Oh ja.
Das ist genau das Prinzip. Alles, was ich anbaue, verwurstel ich da drin auch und nichts anderes. Die haben 500 Hektar Land. Da ist natürlich auch Platz für ein bisschen Getreide.
Ja, das sind so ein paar Quadratmeter. Das ist schon beachtlich. Und dieses Merkmal Single Estate Distillery, das ist ja wirklich einzigartig. Jan hat das damals gehört und dachte, boah, sowas will ich auch. Die arbeiten ganz eng zusammen. Also Jan hat viel Know-how von Thü mitbekommen. Jetzt an diesem Wochenende, am 14.06., war auch das Farm Festival bzw. das Thü Festival auf dem Farmgelände. Und da waren sowohl unsere Kumpels von Stauning als auch Jan mit seinem Sohn, die dort dann Gäste waren auf diesem Festival. Fand ich toll, die Bilder, die ich da gesehen habe.
Da hätte ich mir die Tüten voll gemacht.
Ihr müsst uns bitte diese Wortspiele verzeihen. Es wird bis zum Ende der Folge nicht aufhören damit. Ich bin gespannt, auf was für ein Bad Joke Count wir am Ende der Folge gekommen sind.
Natürlich.
Bevor es noch schlimmer wird, mache ich einfach mal Sample Nummer 2 auf. Womit beschäftigen wir uns jetzt? Mit einem Roggenwhisky.
Oh, dafür sind sehr bekannt die Skandinavier. Ne? Ja. Unheimlich viel Roggenwhisky aus Skandinavien.
Ja.
Auch nicht schlecht, weil unheimlich viel leckere Roggenwhisky aus Skandinavien. Dafür mag ich ja, sie sind befreundet, deswegen können wir es sagen, ist ja in dem Sinne keine Konkurrenz, Stauning so gerne, weil sie fantastischen Roggenwhisky machen, wie auch Kyrö aus Finnland.
Ja. Thank you.
So please. So, die Core Range oder Core Expression nennen sie es. Die Core Expression Nummer 2 haben wir hier.
Wir gehen vom Alkoholgehalt her 0,5% nach oben und ich finde auch im Farbton eine Nuance auf dem Farbrad weiter ins Dunkle.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und das Geile ist, Roggenwhisky, er heißt förmlich Spelt Rye. Und warum heißt er Spelt Rye? Weil es nicht nur Roggenwhisky ist. Er zählt als Rye Whisky, aber er besteht aus Gerste, aus Roggen und aus Dinkel.
Yay, Dinkel.
Dinkel? Dinkel gibt es doch gar nicht. Habe ich doch aber erst irgendwo gehört. Wer macht denn noch Dinkel-Whisky?
Ich glaube, das war die Fässlermühle.
Ah, da könnte ich ja eine unserer vorherigen Folgen hören.
Schleichwerbung.
Nun sag mal, für uns selbst. Ja, genau, die Fässlers machen das auch. Da haben wir den ersten Dinkel-Whisky getrunken und hier ist zumindest Dinkel mit drin. Gereift hat das Ganze ausschließlich in neuer amerikanischer Eiche. Ich erwarte deutlich mehr Holz, als es gerade der Fall war. 0,7er Flasche. 48,5%, also ein halbes Prozent mehr Alkohol als gerade, sind 10 Euro teurer, kostet in der UVP 69,90 statt 59,90. Mhm. Wie riecht er, anstatt dass er nur dunkler aussieht?
Er riecht genau 10 Euro teurer, muss ich einfach so sagen. Nein, Quatsch.
Bisschen mehr Tannenbaum.
Ja, jetzt haben wir das Kräutrige, jetzt haben wir diesen typischen Roggengeruch direkt in der Nase.
Ich liebe das, Weihnachten einen schönen, echten, frisch geschlagenen Tannenbaum zu haben. Der riecht so schön nach Holz und genauso riecht gerade dieser Whisky. Der riecht richtig, also ich finde so eine Fichtennadel, Tannennadel, so riecht er.
Ja, du bist wirklich irgendwo in der Tundra, gerade in einem Nadelwald und riechst da einfach das Baumharz.
Ja, absolut. Es spricht natürlich hart für den Rye Whisky, weil die haben nun mal genau diese Note. Die sind ein bisschen kerniger vom Getreide her einfach. Die bringen ein bisschen mehr Holzduft mit, ein bisschen was Getreidigeres, was in eine etwas kräutrige Richtung, wie du sagtest, geht.
Mhm.
Das transportiert ja im Geruch sehr schön. Man muss natürlich wissen, man hat hier keinen Single Malt. Das riecht ganz anders und das wird höchstwahrscheinlich auch gleich ganz anders schmecken als ein Single Malt.
Ja, das denke ich auch. Als ich Spelt Rye gelesen habe, dachte ich, okay, Spelt, ist das vielleicht Spelze? Ja,
dachte ich auch.
Also quasi nicht das reine Korn, sondern auch noch das, was drumherum so mit dabei ist, dass das einfach auch mitgebrannt worden ist. Aber nein, es ist Dinkel.
Genau. Haben wir unsere Language Skills direkt mit einer dänischen Distillerie, die englische Sprache verbessert.
Ja, Englisch for Insiders. Englisch für Reingefallene.
Skål.
Skål. Sehr, sehr, sehr stabiler Roggenwhisky.
Ja, genau das wollte ich auch sagen. Schmeckt anders als Single Malt.
Ja.
Für einen Roggenwhisky super.
Ja.
Klasse. Weil der ist ganz, ganz bodenständig und ziemlich unaufgeregt für einen Roggenwhisky. Der schmeckt einfach nach Roggenwhisky. Der hat eine schöne, leichte Süße dabei. Der hat tolle Holznoten. Man merkt, dass es ein frisches Fass ist. Die Süße untermalt das sehr schön. Und ansonsten schmecke ich Getreide. Viel Roggen, viel so körnig. Ne? Also nicht von der Textur her, sondern einfach so mehr Korn. Ne? Das spricht für diese Mischung der Getreidesorten.
Ja, wirklich gut. Und er zieht diese Süße auch richtig schön aus dem neuen Fass. Weil da agiert ja der Alkohol mit den frischen Fassdauben sehr intensiv. Daher die dunkle Farbe. Daher diese schöne vanillige Süße, das gefällt mir sehr gut. Und ich bin auch froh, dass hier einfach mal ein puristisches Fass genutzt wurde und kein abgefahrenes Finish. Weil ich finde, Roggen mit fruchtigen Finishes zu kombinieren, ist nicht einfach. Und das funktioniert selten bombastisch gut. Na klar, die Nachbarn von Stoneling, die haben es wirklich raus, Roggen mit tollen Finishes zu kombinieren. Aber so ein purer Roggenwhisky mit einem Cognac-Finish oder so, ich weiß nicht, da geht irgendwas verloren.
Ja, du kriegst andere Noten rein, ne? Das ist der Vorteil. Aber hier dieses Pure, das finde ich auch sehr schön. Und es schmeckt halt wirklich auch so, ja, so holzig, so natürlich. Das schmeckt nach Natur. Wie das nach Tannennadel, Fichtennadel riecht, so schmeckt es auch wirklich, ja, so ein bisschen wie Sägewerk schon, ne? So wirklich Holz. Mhm, ja. Das ist, ich finde das schön für den Whisky, ich finde das gut.
In meinem letzten Urlaub, wir waren in einem Wellnesshotel und ich war jeden Tag saunieren und bei den Aufgüssen von der Saunameisterin, sie hatte fast immer einen so einen Pinienaufguss mit. Und wenn du da eh schon in einer richtig geilen skandinavischen Sauna sitzt und dann kommt, dann knallt dir mit dem Handtuch so ein Piniengeruch unter die Nase. Daran erinnert mich das gerade richtig doll.
Du bist auch so am Schwitzen wieder. Sehr schönes puristisches Destillat. Also Core Range trifft das halt gut, weil das ist wirklich der Kern. Ja. Ohne Schnörkel.
Core Range.
Einfach natürlich.
Ja, dieses Prinzip Hof, Brauerei, Brennerei, dieses Prinzip 100% Bio-Zutaten, das Prinzip regionale Ressourcen ist ja sowieso sehr im Kommen derzeit, beziehungsweise sehr modern und hyped, aber auch vollkommen zurecht. Ich finde es auch cool, dass sie einfach jetzt für so ein Grundprodukt in der Core Range verschiedene Getreide nutzen, auch aus dem Grund, dass sie ihre verschiedenen Felder verschieden nutzen. Das heißt, es wird nicht immer auf der gleichen Ackerfläche das gleiche Getreide angebaut, sondern die klassischen Zyklen in der Landwirtschaft werden dadurch auch ein bisschen aufgespalten, dass man verschiedene Arten von Getreide nutzt, um eben den Boden nicht komplett auszubeuten. Auch das erzählt diese Story einfach wieder sehr schön zu Ende.
Ja, 100% öko-zertifiziert. Das ist komplett Organic Whisky. Das ist komplett biozertifiziert alles. Ne? Also alles nachhaltig angebaut. Was ich extrem erstaunlich finde, ist die Geschichte. Wir haben nicht einfach gesagt, wir machen eine Destillerie auf und brennen das jetzt. Sondern wir haben gesagt, seit 8 Generationen ist das ganze Gut in Familienbesitz. Die 7. Generation mit Namen der Nikolai Nikolaisen.
Ja, ich liebe diese dänischen Namen, sind aber so gut.
Der Nikolai Nikolaisen, 7. Generation der Familie, hat gesagt, Whisky wäre doch mal was Feines. Und der hat eigentlich ganz pragmatisch angefangen, was ich total bemerkenswert finde. Der hat nämlich gesagt, naja, ich brenne ja im Grunde genommen ein Bier, also nehme ich mir eine Brauerei. Und das war in dem Fall die Thisted Brauerei aus Dänemark und eine deutsche Mälzerei. Und nehme die Gerste von denen, lasse sie melzen und das lasse ich dann brennen.
Das war 2011. Das war der erste Whisky, der auf der Farm das Licht der Welt erblickt hat.
Genau, es gab dann 16 Versuchsfässer. Und 2014 wurde das erste Destillat abgefüllt. Das erste Fass, das war nämlich der Whisky Number One, Two Whisky Number One, logischerweise der Krähenklitt.
Wunderschöner Name.
Gibt's denn da zu lachen?
Nichts, ich habe nicht gelacht.
Okay.
Ich habe nicht gelacht. Ich habe einfach nur verschmitzt auf Sämpelchen Nummer 3 geschaut,
nebenbei
noch zu sagen. Diese Serie von Whisky Number One hat sich fortgeschrieben bis in das letzte Jahr, bis 2024, bis nämlich Whisky Number 24. Und nach diesem Whisky Number 24 wurde dann die hier vor uns stehende Serie gelauncht. Unser drittes Sample und der letzte in der neuen Core Range ist ein guter alter Freund von dir, nämlich der Böök.
Der Böök bildet die Grundlage für viele leckere Destillate, weil beim Böök wird es ein bisschen rauchiger, weil das ist der Buchenrauch-Whisky, wo richtig schön Buchenrauch reingekommen ist.
Ja, das war auch noch so in der Zeit, wo du noch mehr auf Rauch standst als auf Sherry und fruchtige Finishes.
Aber vor allen Dingen auch Buche, das ist das Geile. Halt nicht dieser Torfrauch, sondern Buchenrauch. Und das habe ich so oft schon gesagt, ich finde das total geil, wenn man sich etwas anderem bedient, wie Heidekraut, wie Buchenrauch. Nicht unbedingt wie ein Floki. Das kann man mögen, muss man nicht. Mhm. Also Schafdung oder Elefantendung kann man sich überlegen.
Boah, der namibische Whisky war schon ziemlich lecker.
Wie hieß der doch gerade?
Onabi.
Ja, irgendwas mit so. O.
Ja. Onjabi, Onjaba?
Jumanji.
Jumanji. Ja, gut, dann auf den Jumanji. Ich bin gespannt, wie du den Böck magst im Vergleich zu den Böcks, die dir bekannt sind.
Da hast du ja gut den Bögen gespannt.
Ja, der Böck um die Ecke. Mich mögen die Linsen trüben, aber ich glaube, wir sind wieder ein bisschen heller und gehen wieder in Richtung des Tü.
Ich hätte jetzt gesagt, der ist ähnlich wie der vorher. Ja. Kann mich täuschen, aber es ist schon ein Gold mit leichten Einschlägen nach Dunkel.
Okay, ich lasse mich überzeugen. Vom da Hoch ist her ganz anders.
Da ist der Rauch.
Da
schön rauchig. Und das ist es halt, das ist dieser Lagerfeuerrauch. Wenn du ein Lagerfeuer gemacht hast und du legst nicht mehr nach und das Holz glimmt nur noch so leicht und dann steigen die Rauchfäden auf. Das ist wirklich Lagerfeuer. Beim Torfrauch sagt man immer Lagerfeuer, aber eigentlich ist das viel phenolischer. Hier, das ist Lagerfeuer. Das ist Buchenholz, was gerade ausgebrannt ist.
Geil. Das kommt so krass durch und so deutlich. Es ist einfach ein anderer Rauch.
Ja. Sofort erkennbar. Das riechst du auch direkt. Du hältst die Nase rein und denkst dir, nie im Leben Torf. Rauche ich ja, aber nie im Leben Torf. Das merkst du sofort.
Ja, ich weiß noch, wie ich zum ersten Mal den Kyre Woodsmoke probiert habe. Als nachdem der normale Kyre ein Erfolg war, der normale Roggenwhisky, der 100% Roggenwhisky, war natürlich wie immer der Schrei nach rauchigen Varianten groß. Und dann gab es eben auch nicht einen getorften Whisky, sondern schön klassisch, skandinavisch, unter Buchenholz geräuchert. Da erinnert er sich sehr stark dran.
Mhm. Wir haben es auch hier mit dem Single Malt zu tun. Buchenrauch ist in alten Sherryfässern, können wir auch nicht 100% sagen, was es war, es sind alte Sherryfässer. Die 07er Flasche ist käuflich zu erwerben für 74,90. Das ist also auch der am höchstpreisigen angesiedelte in der Core Range.
Ja, liegt auch am Alkoholgehalt.
Bringt auch 50% mit. Jetzt steht die 5 davor.
Richtig, endlich sind wir mit der 5 vorne. Wir durften ja auch schon mal New Make in Dänemark kosten. Witzigerweise, in Deutschland ist ja alles verplombt. Da stehst du vor der Brennblase und alles ist verplombt und du kommst nicht an den Alkohol während des Destillationsprozesses. Und da ist einfach ein Wasserhahn draußen dran an die Brennblase gepanscht und dann kannst du da einfach den New Make zapfen. Haben wir dann auch bei Stoning gemacht, weil dort wird nämlich nicht der gebrannte Alkohol versteuert, wie bei uns, sondern erst dann, nachdem es in die Flasche gekommen ist, beim Preis. Und deswegen ist es einfach nur logisch, dass ein hochprozentigerer Alkohol, also jetzt hier der 50-prozentige Bö, teurer ist als der 48-prozentige Tü.
So sieht es aus und hier merke ich auch wieder, du riechst den Alkoholgehalt auch gar nicht.
Nein.
Ich hätte nicht gesagt, dass der vom Geruch her 50% hat.
Überhaupt nicht. Wenn du nämlich an dem Buchenholzrauch vorbei riechst, kommt eine richtig schöne Sherry-Süße.
Du riechst aber überall dran vorbei.
Ja, also weißt du, was ich meine? Der Rauch ist ja da schon sehr dominant im Vergleich zu den beiden Destillaten vorher. Und wenn man versucht, den Rauch zu ignorieren, oder deswegen, in meinem Kopf ist das dran vorbei riechen.
Ob der auch so mild schmeckt?
Meine Nase ist auch groß genug, um Kurven zu schlagen. Deswegen kann ich dir sagen, dass ich dann vorbei rieche.
Da kannst du den Füllstand mitmessen.
So, komm, gib ihm. Skull.
Skull.
Bombastisch. Das ist so ein toller Whisky. Ich weiß wieder, warum du ihm damals zum Opfer gefallen bist und ihn einfach liebst.
Das ist, kann ich direkt sagen, das ist mein Favorit aus dieser Core Range. Weil dieser Buchenrauch, der schmiegt sich so sanft ans Getreide. Eine schöne Süße mit dabei. Auch hier wieder die Süße. Die begleitet jeden dieser Core Range Whiskys, finde ich. Ich habe ehrlicherweise keine Frucht mehr. Der ist nicht fruchtig, aber der ist so schön rauchig, cremig, mild. Holz hast du mit dabei. Ich habe Leder mit dabei. Aber ist einfach gut. Einfach gut mit diesem Buchenrauch.
Ja, schön. Ist er. Ich habe sofort eine Frucht geschmeckt, aber auch nur, weil ich wusste, ich muss sie schmecken. Jetzt, wo du sagst, hey, die Fruchtigkeit geht gerade ein bisschen in den Hintergrund.
Ich wollte gerade sagen, was ist das für eine Frucht?
Ja, nein, ist nicht da.
Die Rauchfrucht.
Ja, die klassische Rauchfrucht.
Die Buchenfrucht.
Ja, die rauchige
Kirsche.
Aber krass, wirklich spannend.
Mm. Super geil.
Es ist fast schon schade oder traurig, wie der Tü-Tü dagegen abstinkt.
Ja, der ist halt nochmal viel milder und fruchtiger und süßer.
Mhm.
Und hier, das ist ein bisschen kernigeres Produkt, immer noch mild. Aber die 50%, ne? Wo sind die? Wo sind die 50% bitte? Das ist auch super, super krass.
Wirklich
heavy. Ja. Nachdem 2014 ja, die Crane Clit rausgekommen ist, hat sich die Familie 2015 dann über Weihnachten getroffen und hat sich überlegt, ja, liebe Familie, im Kreise der hier Anwesenden möchten wir uns überlegen, wie es mit unserem schönen Gut weitergeht. Und es wurde an diesem Abend auch beschieden, dass das Ganze an die 8. Generation von der 7. übergeht. Das wurde dann dort beschlossen. Und zu dem Zeitpunkt gab es auch noch keine Distillerie.
Das ist richtig.
Da gab es noch keine Distillerie, aber diese 8. Generation hat das dann beschlossen. Die haben dann gesagt, dann machen wir jetzt unsere eigene Distillerie. So wurde es direkt umgesetzt, dass in den Flügeln des Anwesens, was auf diesen 500 Hektar Land am Gut Gürup steht, jeweils ein Fasslager, eine Brauerei, wir erinnern uns, es wird ein Bier gebraut, nur ohne Hopfen, und dann wird das destilliert, eine Melzerei und eine Brennerei errichtet. Und gleichzeitig, und das ist wieder ein total geiler und cleverer Move, wie gut muss man nachdenken dafür, das wurde errichtet und gleichzeitig wurde aber in die Nordisk Brennerie, eine regionale Brennerei, investiert, damit die wiederum ihre Produktion vergrößern können, damit die Tüdestillerie direkt, während sie noch im Bau mit ihrer eigenen Anlage sind, ihr Produktionsvolumen bei dieser Lohnbrennerei hochfahren können und ihren Tüwhisky schon mal dort produzieren können, bis ihre eigene Anlage fertig ist.
Ja. Super smart. Ja, wirklich bombastisch. Und durch die smarte Planung und auch mittlerweile 3 Tonnen, also die Melzen in Tonnen, in Trommeln, die gedreht werden, die dann entsprechend auch dann mit Wasser befüllt werden, die entsprechend warm gehalten werden. Es ist also nicht ein Melzboden, wie wir ihn kennen, von Jan Hinrichsen und von Stauning, sondern wirklich Melztrommeln. Und es ist nicht nur eine, sondern es sind mittlerweile 3 Melztonnen. Warum? Weil das Malz so gefragt ist in der Region bei Brennereien und Brauereien, dass Thü nicht nur für den Eigenbedarf melzt, sondern für alles andere drumherum auch.
Das ist krass.
Das ist wirklich klug.
Das habe ich mir auch gedacht. Die machen jetzt einfach so viel, dass es noch für alle anderen reicht.
Ja.
Finde ich aber super. Wenn du einmal die Anlagen hast, ist das doch klasse. Wenn du sie selber nicht auslastest, die haben 50.000 Liter pro Jahr Volumen. Mhm. Das ist auch relativ kompakt. Das ist immer noch nicht viel Whisky. Das muss man sich überlegen. Warum nicht die Anlagen so auslasten und für andere produzieren? Großartig.
Ja, also bei 50.000 Litern musst du mal überlegen, so mit 4 250-Liter-Fässern hast du 1.000 Liter weg. Das heißt, das sind gar nicht in der Masse so viele Fässer, die pro Jahr da befüllt werden.
Ja, der Böck, den wir im Glas haben, es gibt ja jetzt nicht erst seit der Corinth den Böck, den gab es ja schon vorher.
Richtig.
Der wurde von Jim Murray ausgezeichnet. Der hat nämlich in Jim Murray's Whisky Bible 2020, die Ausgabe, hat der den Titel Europäischer Whisky des Jahres abgeräumt.
Ja.
Der Böck.
Das musst du dir mal vorstellen.
Und man schmeckt halt auch warum, ne?
Ja.
Es schmeckt halt auch einfach anders. Das ist innovativ. Es schmeckt anders. Buchenrauch gibt es eh nicht so viel. Ach, und der ist so harmonisch abgestimmt. Komm, mach mal den nächsten auf, ansonsten höre ich hier nicht mehr auf.
Mach ich. Und wohin bewegen wir uns jetzt? Jetzt kommen wir zu was ganz Abgefahrenem. Nämlich kommen wir mal zu einem anderen Malz.
Hab ich da Bock drauf auf das, was jetzt passiert? Weil ich habe keine Ahnung, wie das schmeckt, aber ich habe so Bock da drauf.
Böck oder Bock?
Ich habe da richtig Böck drauf.
Dieser wurde uns nämlich auf der letzten Messe versprochen. Aber was ist passiert? Alle wollten den haben und der war leer.
Versprochen.
Deswegen haben wir ihn noch nie getrunken.
Versprochen, gebrochen. Nur mal so am Rande erwähnt.
Ja. Wir haben ja einen Deal mit dem Flo gemacht und haben jetzt das Tasting-Set, was wir heute vertonen. Und deswegen kommen wir jetzt mit 2-monatiger Verzögerung dazu, ihn zu kosten.
Genau. Die Farbe ist natürlich direkt etwas spektakulärer. Die ist nämlich schön bernsteinig. Einen leichten Brauneinschlag hat das Gold gekriegt. Schöner Bernstein. Das ist eine ganz nette Farbe, die macht was her, die sieht schon lecker aus.
Oh, und auch wenn man das noch gar nicht dran riechen möchte, sofort hast du diese karamellisierten Noten.
Ja, und du hast ein richtiges Getreide. Und ich merke zum ersten Mal, hier ist ein bisschen mehr los, denn wir sprechen über den Caramel Malt. Und der hat, sage und schreibe, 54,5% Alkohol. Da riechst du auch ein bisschen was schon.
Ja, riechst du definitiv. Weißt du, was richtig geil ist? In dem großen Tasting-Paket waren auch Getreideproben mit dabei. Das heißt, du hast kleine Tütchen bekommen, wo dann wirklich das Korn drin ist. Wir haben das Karamellmalz auch in einem separaten Tütchen. Wir machen jetzt mal so ein bisschen, wie heißt das, ASMR? Hört ihr das Getreide in dem kleinen Tütchen? Da ist das Karamellmalz drin und das schmeckst du wirklich. Ich habe mal unverfrorenerweise darauf rumgekaut im Vorfeld und ich fand es wirklich krass.
Was ist denn Karamellmalz?
Ja, im Grunde ist das karamellisiertes Malz.
Ja, du nimmst ein Malz, das Malz ist ja feucht, wird gemälzt, das heißt, es wird mit Wasser versetzt, damit das keimt und danach wird das getrocknet. Und bei diesem Karamellmalz, das wird nicht getrocknet, das wird geschmort. Das wird geschmort, das heißt, dieses feuchte Malz wird auf 70 Grad erhitzt und es wird extrem wenig Luft zugeführt, damit die Flüssigkeit wenig verdampfen kann und dann karamellisiert der Zucker. Das wird verzuckert. Und dieser Karamellisierungsprozess, dieses Schmoren, sorgt eben dafür, dass du so Karamellnoten da reinkriegst, weil die Zucker dann direkt in der Hitze karamellisieren.
Hast du schon mal selber Karamell gemacht bei irgendeiner Gelegenheit?
Bonnie, weil ich das einfach viel zu eklig finde.
Es ist auch
Ich habe das schon ein paar Mal gesehen. Ja. Das ist auch gar nicht so schwer. Aber abgesehen davon, dass Karamell einfach klebt wie Sau.
Ja.
Und wenn ich mir schon so ein Werthers Original angucke, das schmeckt gut, aber ich will das nicht herstellen.
Und das hier ist wie Werthers Original, nur ohne Sahne. Das heißt, es ist wirklich der pure Zucker, heiß gemacht und karamellisiert.
Okay, im Geruch, im Malz oder im Geschmack?
Im Geruch.
Im Geruch?
Im Geruch. Gekostet habe ich ihn bis heute nicht. Ich habe nur das Korn da in mich reingeschrotet und ich habe jetzt dran geschnuppert, aber ich habe noch nicht den Whisky probiert.
Okay, weil das Werthers Original kann man rausriechen, da muss man sich aber schon drauf konzentrieren, muss ich sagen. Ich habe viel Kräuter mit dabei.
Ja, ich bin so Karamell-infused, dass ich das nur noch in der Nase habe.
Nee, ich habe viel Kräuter und ein bisschen Holz im Geruch. Dann ja, der Karamell kommt auch mit Sahne-Karamell, da gebe ich dir recht, ne? Der ist so cremig irgendwie. Und halt, du merkst, dass er stärker ist. Da kommt schon echt eine kleine Wolke mit, das riecht nicht sprittig, aber du merkst, da ist ein bisschen mehr los.
Wie kriegt man denn sonst diese karamelligen Noten in den Whisky? Zum Beispiel mit entsprechend stark ausgekohlten Ex-Bourbon-Fässern. Weil da eben durch dieses Vanillin, was da an der Innenwand von den Ex-Bourbon-Fässern ist, durch dieses Verkohlen passieren chemische Prozesse, die da Vanille- und Karamellnoten preisgeben. Aber das ist jetzt ja eine andere Art, den Karamellgeschmack in den Whisky zu kriegen.
Ich bin gespannt. 4 Jahre hat er gereift. Hier wissen wir das. Die 07er Flasche kostete 99,90 €.
Das ist ein starker Preis.
Ja, aber es ist auch ein ganz besonderes Malz. Limitiert war sie auf 1815 Flaschen, also auch gar nicht mal so viel. Und du hast eben hier diese Mischung aus dem Karamellmalz. Das ist aber nicht nur das Karamellmalz, sondern auch noch ganz normales helles Malz und ein wenig Buchenrauchmalz sind dabei. Also eine schöne Malzmischung. Mhm. Es ist deswegen aber immer noch ein Single Malt, weil aus einer Distillerie kommt. Und er hat gereift wieder in verschiedensten, nämlich in PX, in Oloroso und in Ex-Bourbon-Fässern.
Ja, du hättest mir jetzt auch sagen können, das ist Hungarian Virgin Oak oder das ist ein Salzheringfass. Ich hätte das Fass, den Fasstypen dort nicht rausschmecken können.
Nee.
Rausriechen.
Nee. Dann gucken wir mal, ob es rausschmecken können.
Ja.
Skull.
Skull.
Oh, das ist malzig.
Ha, Hammer. Karamell funktioniert bei mir immer. Egal, ob das Müsli ist oder ob das ein Schokoriegel ist. Wenn da Karamell steht, bin ich da sowieso heiß drauf. Oder Karamellfla aus Holland. Göttlich. Hier kommt aber jetzt diese richtig schön satte Malznote. Aus sicherer Quelle weiß ich, dass du ein riesiger Fan von Malzbier bist und dir auch regelmäßig Malzbier holst. Und das ist ein richtig schöner, bittersüßer Malzgeschmack. Ja.
Das Karamell, also du schmeckst ehrlicherweise nicht wirklich Karamell raus, finde ich. Das riecht man ein bisschen. Ich schmecke es jetzt weniger. Es ist wieder eine leichte Süße mit dabei. Du schmeckst diesmal, dass er über 50% hat. Da wird ziemlich viel transportiert. Und ich wette, dieser höhere Alkoholgehalt spielt auch damit rein, dass wir so stark diese Malznoten schmecken. Aber ja, das ist das Malzbier unter den Whiskys. Der ist richtig malzig.
Das ist für mich auch der perfekte Messe-Whisky. Weil wonach geiern denn die Leute, die auf eine Messe gehen? Immer nach was Besonderem, was sie vielleicht noch nie getrunken haben. Und das ist wirklich eine Sache, wenn du das liest oder wenn dir das einer anbietet. Willst du mal Karamellmalz probieren, dann sagen 99% der Whisky-Geeks einfach, ja, nehme ich.
Der schmeckt sehr einzigartig.
Ja.
Aber das muss man dann auch wieder sagen, das ist auch die dominierende Note, das Malz. Der schmeckt wirklich malzig. Das ist der Punkt. Bisschen Süße, Punkt.
Er ist voluminös, aber gleichzeitig nicht komplex.
Genau. Ja. Mit langer Abgang, auch nur in Anführungszeichen, aber eben ganz besonders. Das habe ich so auch noch nicht getrunken, muss ich sagen.
Also ich kann verstehen, dass er an dem Tag, wir waren ja sehr spät leider bei Tü, weil wir irgendwie versackt sind bei diversen Ständen. Ich kann verstehen, dass der zu dem Zeitpunkt einfach schon vergriffen war.
Ja, weil genau, das ist halt so ein Probierwhisky. Einfach mal ein Gläschen probieren. So ein kleines Sample. Das macht man damit, ja. Sehr interessant.
Und wo viele schottische Destillerien einfach gar nicht mehr selber melzen, melzen die so hart, dass sie einfach noch halb Dänemark mitversorgen können. Finde ich echt krass.
Harte Melzer. 2019 ist deren Brennblase eingetroffen. Die hat 1000 Liter Fassungsvermögen, also die ist gar nicht so klein. Und das war quasi auch, als die dann in Betrieb genommen wurde, war das der offizielle Start der Destillerie, nämlich am 15.06.2019 wurde die Typbrennerei eröffnet. Und da kommt die krasse Besonderheit, eine der krassen Besonderheiten dieser Destillerie, eine Brennblase, die wird auch nicht doppelt genutzt.
Nein.
Dieser Whisky wird nur einfach destilliert. Einfach.
Punkt.
Die Schotten zweimal, die Iren dreimal, der ein oder andere in den Highlands auch dreimal und Tü Einmal. Das ist verrückt.
Ja, das ist wirklich verrückt.
Das ist verrückt. Der hat so einen kleinen Kondensator noch hinten dran. Mhm. Das heißt, ein Teil wird dann zurückgeleitet in die Blase und nochmal gebrannt. Ja, aber der Hauptbrand, der Mittellauf, ist einfach nur einmal gebrannt, einmal destilliert.
Das ist verrückt, weil normalerweise sprechen wir ja immer von dieser Weichheit und der Reinheit des Destillates, wenn eben ein zweites, ein drittes Mal gebrannt worden ist, wenn Vor- und Nachlauf entsprechend abgeschnitten werden. Und hier ist es einfach mal anders. Aber Thü macht ja sowieso alles anders. Das ja, ist, die sind schon besonders.
Genau. Haben halt nur eine Brennblase, dann kann es noch ein bisschen Platz, wo wir gerade bei den technischen Daten sind. Sie haben eine Mashtun mit ebenfalls 1000 Litern Fassungsvermögen und 3 Malzfässer, die du gerade schon kurz angesprochen hast. Was ich noch ganz interessant finde, ist, wir waren so viel bei Getreide, Gerste, bei Malz. Ganz schön ist, dass sie eine Mischung aus traditionellen Gersten nutzen und aus modernen Gersten.
Ja.
Die modernen sind ja so ein bisschen modifiziert, die sind einfach ertragreich und effizienter. Du kannst auf weniger Fläche mehr anbauen und es wächst schneller. Das heißt, du hast einfach in kürzerer Zeit mehr Ertrag. Und es gibt so ein paar Spezialabfüllungen. Ich erinnere mich da an einen Ben Romack.
Ja.
Da wurde bewusst eine alte Getreidesorte genutzt, die sehr intensiv ist, die wirft aber nicht viel Ertrag ab. Deswegen ist der Whisky relativ teuer. Das heißt natürlich, diese Getreidesorten werden nicht häufig genutzt. Sie geben aber einen ganz besonderen Geschmack. Ähnlich ist es bei Brugladek. Da habe ich mir jetzt einen bestellt.
Mhm.
Das ist auch eine alte skandinavische Getreidesorte. Gleiches Prinzip, extra dafür angebaut, nicht sonderlich ertragreich, selten genutzt, teurer Whisky, dafür besonderes Geschmacksprofil. Und hier ist es so, dass sie eben auch mischen traditionelle Getreide mit modernen Getreiden. Und es gibt beispielsweise das Imperial
ganz genau
Getreide, das seit Anfang des 20. Jahrhunderts nicht mehr angebaut wird. Und da haben sie sich quasi alten Samen aufgetaut. Und haben gesagt, jetzt pflanzen wir das mal und das ist gewachsen. Und dann haben sie diesen alten Imperial wieder belebt und mischen halt jetzt diese alten Getreidesorten, diese traditionellen Getreidesorten mit den neuen, was natürlich den Ertrag etwas verringert, aber das Geschmacksprofil ganz besonders verändert.
Mhm.
Und ich finde, gerade hier merkst du, es ist halt so besonders.
Ja, und dieses Getreide, Imperial Getreide, soll wohl auch für die Art und Weise, wie dort Whisky gemacht wird, besonders gut geeignet sein. Das heißt, eventuell holt man den Grad an Effizienz dann woanders wieder raus, auch wenn der Ertrag geringer ausfällt.
Ja, gut. Was hast du denn da jetzt für uns?
Ich habe schon wieder was in der Hand, nämlich jetzt den Thü PX und Oloroso. Wieder eine Limited Edition, wieder etwas Kleines, Besonderes.
Und der Thü PX Oloroso, der muss einfach gut sein.
Klingt schon so, ne?
Den habe ich unten stehen.
Ach, den hast du auch.
Den habe ich unten stehen. Den habe ich auf der Messe probiert und habe den mitgenommen. Das stimmt. War genau dieses fantastische Destillat.
Yes.
PX und Oloroso ist wieder ein Single Malt, der farblich schön dunkel ist. Dunkler als gerade der, würde ich sagen.
Ja, bisher ist es der dunkelste Vertreter des heutigen
Abends. Ein bisschen
bräunlicher. Ja, richtig schön. Aber macht natürlich auch Sinn, ne? So PX und Oloroso, schöne Sherry-Vollreifung, da muss schon was kommen.
Die 07er Flasche ist hier bei 100 Euro und hat 49,5 Volumenprozent. Mhm. Etwas weniger, aber immer noch viel. Ist 4 Jahre gereift ebenfalls.
Ja.
Begrenzt auf 1268 Flaschen. Eine davon war auf der Messe offen, habe ich probiert.
Ja.
Eine davon steht hier. Also gibt es noch maximal 1266 da draußen auf der Welt. Es ist eine Mischung aus hellem Malz und dem besagten Buchenrauchmalz. Und wir haben eine Lagerung in, wer hätte das gedacht, PX und Oloroso-Fässern.
Das ist aber eine gewagte These.
Ja.
Riecht richtig satt nach Sherry.
Für diese Destillerie absolut typisch.
Typisch. Apropos typisch, was grenzt jetzt diese Limited Edition vom Thü ab? Weil, na klar, 1,5% Volumen Alkohol, aber ein Fass weniger. Kein Bourbon, sondern nur PX und Oloroso.
Mhm.
Aber wie grenzt Thü das jetzt ab, ohne da die Tür zuschlagen zu wollen?
Im Geruchsprofil deutlich kerniger. Kräutriger, finde ich den.
Ja, bisschen wuchtiger, vielleicht ein bisschen höherer Anteil am Buchenrauchmalz.
Ja, höherer Anteil am Buchenrauchmalz, wenn auch ich ihn hier nicht zu hoch finde. Deswegen gefällt er mir auch so gut, weil nicht so übermäßig viel drin ist. Auch wieder Holz, ne? Ich habe wieder diesen Fichtennadel-Tannennadel-Geruch, aber der ist deutlich geringer, etwas mehr Süße im Geruch. Das schreit natürlich nach den Sherryfässern. Das riecht nach einer verrückten Mischung aus allem.
Mhm.
Aus Rauch, aus Sherry, Süße, Holz, Getreide, da ist alles dabei.
Und natürlich schön vermählt aus 2 Fässern.
Mittendrin statt nur dabei.
Ja.
Skull.
Darf ich mir meine Frage selber beantworten, was den abgrenzend differenziert? Er ist um so vieles reichhaltiger und satter. Da ist so eine schöne Sherry-Fruchtigkeit mit. Die Sherry-Fruchtigkeit, die schon auf so vielen Etiketten jetzt drauf stand, die kommt hier zum ersten Mal unverfälscht durch.
Ich bin sehr stolz auf mich, dass ich genau hier zugegriffen habe und gesagt habe, gib die Flasche her, sofort.
Ja.
Habe ich gut gemacht.
Das waren noch nicht mehr so viele Pullen da an dem Tag, ne?
Ich glaube, ich habe die letzte gekauft. Ja, ich glaube
auch, das war die letzte.
Hinter mir stand einer, der hat auch gesagt, oh, was kostet der denn? Da habe ich schnell gesagt, pack den ein. Da muss man auf sich gucken.
Ab und zu muss man in dieser sehr herzlichen und liebevollen Whisky-Bubble auch egoistisch sein.
Ja, nach diesem Schluck war das auch richtig. Da habe ich gesagt, pack ihn in die Tüte.
Jetzt hätte ich vor Lachen fast diesen wertvollen Single Malt hier ausgespuckt.
Bist du das?
Weil du wieder bekloppte Ty-Wortspiele machst.
Ty-Wortspiele.
Du bist ein Typ.
Also wenn ich das zusammenfassen muss, der ist komplex zum ersten Mal wirklich, weil du auch geschmacklich hier alles dabei hast. Du hast eine geile Süße, der ist wirklich süß, aber nicht zu süß. Hast so eine leichte, dunkle Frucht vom Sherry, hast die ganze Zeit aber viel Holz, hast hier wieder diesen typischen Tannennadel-Duft, ein bisschen Rauch schwingt mit, das ist halt das Buchenrauchmalz, aber schön dezent, du hast nur so ein bisschen da. Ich glaube, dieser Tannenduft, der kommt auch von dem Buchenrauch.
Ja.
Gleichzeitig bringt das auch noch so ein bisschen Fruchtigkeit eben durch die Sherryfässer mit rein. Das ist ein mildes Zusammenspiel. Auch hier denkst du dir wieder nicht, dass er fast 50% hat.
Der ist wirklich sehr harmonisch. Der hat Tiefgang. Der ist wirklich, der hat auch Reichweite. Ich finde den klasse.
Der knallt auch erst ein bisschen mehr und dann wird der weicher und milder hinten raus. Dann tut die Komplexität ihr Übriges und verändert ihn ein bisschen. Schön. Bisher mein Lieblingsdestillat.
Toll. Würde ich dir so unterschreiben.
Weihnachtswhisky ist das.
Ja. Wir haben Juni,
Junge. Ja, trotzdem ist das ein Weihnachtswhisky. Ich freue mich jetzt schon da auf Weihnachten. Da ist wieder die Räucherkerze von Räuchermädchen.
Wenn du diesen Whisky an Weihnachten aufmachst, dann freue ich mich auch auf Weihnachten. Weil ich glaube, er steht noch unten unverschlossen in der Vitrine.
Der ist noch verschlossen, ja. Der ist komplett zu. Ja.
Ja.
Bis Weihnachten.
Ty wurde tatsächlich auch mehrfach ausgezeichnet. Wir haben schon über die Auszeichnung des Böck gesprochen als weltbesten Whisky, beziehungsweise Europas besten Whisky. Und wir haben auch schon das Thema Single Estate Distillery angesprochen. Da wurden sie 2024 ausgezeichnet. Und zwar von den Icons of Whisky. Die haben noch mehr Preise abgeräumt dieses Jahr, auch zum Thema Innovation, auch zum Thema Nachhaltigkeit. Kann ich alles drei sagen, vollkommen zurecht.
Ja, schmeckt man auf jeden Fall. Was noch einen ganz besonderen Einfluss gibt, ist das Lagerhaus. Das Lagerhaus hat eine perforierte Fassade. Und perforiert heißt ja, die ist löchrig.
Hat Wurmbefall, oder?
Ja. Und das sorgt dafür, dass die eben gut durchlüftet ist. Da zieht richtig viel Luft durch und es ist ja sehr nordwestlich, also in der Nähe der Küste. Mhm. Das heißt, du hast noch leicht salzige Winde, feuchte Winde, die da durchgehen. Das Lagerhaus ist schön luftdurchströmt und du hast dann natürlich auch diesen Einfluss dieser Winde, die da durchgehen, in den Fässern. Und das stellt nochmal ganz besondere Lagerbedingungen her, weil es halt nicht so hermetisch abgeriegelt ist, nicht so krass verschlossen ist, sondern richtig schön durchlüftet ist und du halt immer noch so ein bisschen maritime Atmosphäre hast, was damit reinspielt, was eben, das Holz ist nun mal durchlässig, natürlich sich auch auf den Whisky auswirkt.
Ich kann mir das auch wirklich gut vorstellen, dass ein verhältnismäßig junges Destillat, weil bei Age Statements sprechen wir hier schon von 4 Jahren, bedeutet auch, dass die ohne Age Statement vermutlich noch jünger sein werden und nicht älter, aber dass da einfach durch diese Temperaturunterschiede von Frühling und Sommer zu Herbst und Winter einfach auch dann dieser Facettenreichtum entsteht. Weil wenn du einen stürmischen Herbst hast und da die Meeresluft, jeder von uns kennt das, wenn er im Spätsommer oder im Herbst am Strand steht und einfach der Wind dir ins Gesicht peitscht. Wenn das mit einem Fasslager passiert, geil, maritim. Im Winter ist es sehr kalt, da zieht sich dann alles zusammen, da ist auch dann natürlich weniger los im Fass. Aber wenn dann der Frühling, der Sommer kommt, ist da umso mehr los und da passiert dann auch richtig was im Fass mit der Temperatur. Und wenn das Fasslager der Natur voll ausgesetzt ist, dann natürlich auch diesen gerade beschriebenen Einflüssen. Wir werden wieder ein bisschen puristischer und gehen wieder in Richtung Bourbon-Fassreifung, nachdem wir gerade sehr sherry-lastig unterwegs waren. Wir kommen zu Sample Nummer 6.
Fässer haben Nummern.
Ja.
So kann man sie auseinanderhalten. Und unsere Abfüllung jetzt definieren sich auch nur durch Nummern, nämlich durch die Nummern dieser Fässer.
Ja.
Die gab es aber auch mal zu kaufen. Warum sage ich gab? Weil sie, glaube ich, alle ausverkauft sind.
Vielleicht in vereinzelten Online-Shops findet man noch welche, aber die sind sehr rar.
Mit ein bisschen Glück, glaube ich, ja. Genau. Das hier ist die Limited Edition Cask 277 und 174.
Ja.
So heißt dieses Destillat.
Danke.
Dieses wunderbare Destillat war erhältlich in einer limitierten Abfüllung.
Destilliert auch.
Destilliert war sie auch. Sie war so limitiert, dass es nur 199 Flaschen waren. Es handelt sich um einen Single Malt. Der hat aber 6 Jahre gelegen. Und seinerzeit kostete die 07er Flasche 120 Euro. Ist, wie gesagt, größtenteils ausverkauft. Außer man hat großes Glück. Es handelt sich um helles Malz und Buchenrauchmalz. Gefinisht im Bourbonfass.
Hell ist ein sehr schönes Stichwort. Das ist der hellste Vertreter des heutigen Abends. Der ist fast schon in einem dunklen Weißwein, fast in die Rieslingnote. Ja. Der ist richtig hell.
Ja, und das, obwohl es der älteste ist mit 6 Jahren.
Wahnsinn, ne?
Ne? 51%. Der hat auch ordentlich Wumms.
Sonst, wenn ich so helle Whiskys mit so hoher Prozentzahl sehe, denke ich immer an Ex-Eiler-Fässer.
Aber hier nicht. Kein Torf, nur Buchenrauch.
Oh, hast du daran gerochen? Das ist ja so anders. Hm. Ich dachte jetzt, wir gehen in der Aufgeregtheitsskala ein bisschen nach unten und sind ein bisschen unaufgeregter und simpler und vielleicht langweiliger. Aber der riecht ja geil.
Der riecht stark und holzig. Also hier merkst du, finde ich, dass er über 50% hat und er hat unheimlich viel Holz. Unheimlich viel Holz, ein bisschen Vanille.
Birne, Banane.
Okay. Dieser Obstsalat ist für mich jetzt nicht identifizierbar. Nein. Aber es ist ja sehr subjektiv. Also von daher kann alles sein. Ich habe keine Birne, keine Banane. Ich habe sehr viel Holz.
Super krass. Also das ist so heftig, wie dominant gerade diese gelben Früchte bei mir auf der Nase sind. Vor allen Dingen, weil ich völlig unvorbereitet war. Ich dachte, ich rieche jetzt hier so ein bisschen Ex-Bourbon. Aber das ist ja richtig satt.
Ich rieche Ex-Bourbon.
Du riechst Ex-Bourbon. Ja, das ist doch, verarsch mich da nicht. Gut, dass wir 2 Nasen haben. Also nicht jeder von uns, sondern jeder eine.
Beides wäre lustig, wenn wir uns eine teilen würden und wenn jeder 2 Nasen hätte.
Oh, wie das aussehen würde.
Es kommt darauf an, ob sie untereinander oder nebeneinander wären.
Eine so auf der Stirn.
Platztechnisch ist übereinander besser.
Ja, ich glaube auch. Also auf jeden Fall bei meiner.
Jetzt kommt ein bisschen Apfel. Nach viel Riechen. Da aber bitte. Ich habe auch noch keine Banane. Ein bisschen Riechen, dann kommt irgendwann Banane.
Es ist auch nicht so, dass ich jetzt irgendwo in irgendwelchen Tasting Notes das abgelesen habe, weil da steht ja manchmal auch echt abgefahrenes Zeug. Nee, das war mein allererster Eindruck.
Aber er wird fruchtiger, ne? Wenn er ein bisschen Luft kriegt, das ist ja halt oft so, der atmet dann ein bisschen. Wenn er jetzt ein bisschen Luft bekommen hat, wird er neben dem holzigen und vanilligen auch noch etwas fruchtig.
Sehr spannend. Ich muss den jetzt probieren, ich muss den trinken, ob ich die Banane finde.
Ja, bitte.
Skoll.
Skoll, auf der Suche nach der Banane. Ich suche und suche und ich finde keine Banane.
Nee, ich habe sie auch verloren.
Okay, dafür habe ich jetzt eine helle Frucht. Das ist schon, das kommt mit. Leichte Vanille, helle Frucht. Ich schmecke keinen Buchenrauch raus bei diesem Destillat. Der Anteil muss so marginal sein. Da kommt für mich nichts bei rum. Der ist schön fruchtig, ein wenig holzig weiterhin.
Ja.
Angenehmes Destillat.
Ganz sanfte Kräutrigkeit, aber eher in so eine Minze. Weißt du, wenn du so Infused Water trinkst, wo ein bisschen Minzblatt in einem Glas Wasser ist, sowas kommt da bei mir noch mit, aber vollkommen richtig kein Rauch.
Das ist eine schöne Note, so minzig. So ein bisschen mentholig.
Ja, genau.
So, ist richtig.
Hat ja auch fast die Farbe wie so ein Hugo. Klar ist das jetzt kein Holunderblütensirup.
Ich dachte auch gerade, ja.
Ja, genau. Ja, so wie die Banane bei mir eingeschlagen ist, frag mich nicht.
Das ist ein schöner, bodenständiger Whisky. Bourbonfass, jo, keine krassen Einflüsse, eine leichte Süße, eine schöne Fruchtigkeit. Der Alkohol transportiert gut, kommt aber nicht so stark durch. Ne? Also das ist immer noch für 51% erstaunlich mild. Das kriegen die echt cool hin, das spricht für den Brand, dass du merkst, da ist was los, der hat keine 40%, aber im Leben schmeckst du nicht über 50% raus.
Und so einen Tü habe ich auch noch nicht probiert. Also das ist das erste Mal, dass ich einen Tü in dieser Art und Weise trinke.
Weißt du was? Das ist der normalste Tü bis jetzt.
Ja,
anderen sind ja doch alle wirklich, der eine ist super getreidig wegen dem Dinkel, der andere mit dem Karamellmalz ist halt super malzig, dann hast du krassen Buchenrauch. Und der hier ist gerade so der normalste Whisky von allen, der am ruhigsten, am lockersten schmeckt, ehrlicherweise.
Ja, auch wenn es der älteste Vertreter des heutigen Abends ist, kommt da trotzdem noch ein bisschen dieser spannende New Make raus. Wir durften ja auch mal den Tü New Make probieren.
Ja.
Und die haben ja nicht einen New Make, sondern wie viel? 3 New Makes?
Ja.
Und der kommt am ehesten an den nicht-rauchigen, an den nicht-buchenholzrauchigen New Make heran.
Ja, ich weiß nicht warum. Weißt du, woran der mich ein bisschen erinnert? An Epicurean, an den 12er.
Ja.
Der ist fruchtiger, der ist viel fruchtiger, der Epicurean. Aber aufgrund dieser Unaufgeregtheit und Bodenständigkeit geht er für mich voll in die Richtung.
Cool, ja.
Und das heißt natürlich auch, der ist so am nächsten für mich am normalen Single Malt dran bisher.
Ja, ja, stimmt. Ansonsten war das schon speziell. Klar, der Tü-Tü, der war jetzt auch nicht in der Nase sofort skandinavisch, aber der geht schon wirklich, den könnte ich auch als Lowland-Whisky abstempeln.
Jetzt, also wir wollen ja jetzt auch nicht alles in den Himmel loben, auch nicht über die Maßen kritisch sein, aber stellt sich schon die Frage, ob natürlich der bodenständigste und unaufgeregteste Whisky der teuerste sein muss für 120 Euro.
Oh.
Ja, ja.
Okay.
Ja,
ja. Das wird aber, denke ich, eher auf die begrenzte Anzahl an Flaschen zurückzuführen
sein. Mit den 199, ne? Ja. Aber es ist halt wirklich bisher, haben wir 6 Whiskys getrunken, mit 120 Euro ist das der teuerste. Und der ist halt wirklich einfach sehr lecker, aber sehr unaufgeregt.
Ja.
Und erinnert mich, wie gesagt, an den Epicurean 12.
Ja. Wenn ich jetzt das Rating machen müsste nach 6 von 7, hätte ich den auf den vorletzten oder sogar letzten Platz gepackt. Da hast du schon recht, Steve. Muss ich auch sagen.
Ja, genau. Ja, also ist, oh Gottes Willen, kein schlechtes Destillat.
Nein.
Aber ich würde halt auch 2-3 Stück vorziehen von denen, die wir schon hatten. Da bin ich absolut deiner Meinung.
Es gab auch jetzt auf dem Festival spezielle Festival-Bottlings. Auch richtig geil. Mhm. Auch dann, du hast ja schon die Fassnummern beschrieben. Da gab es dann so ein 44-2. Und alleine aus Fassnummer 2 mal einen Whisky zu kosten, boah, da würde ich wirklich vieles für tun. Klingt wirklich interessant. Es sind ähnliche Finishes, es ist eher holzig, beziehungsweise Ex-Bourbon und Sherry-Fassreifung, also nichts irgendwie, keine Ausreißer jetzt mit Tawny Port oder Tequila. Immer noch nach dem Tü-Prinzip, aber trotzdem diese Festival-Bottlings, als ich gelesen habe, was es dort gibt, die haben mich trotzdem gereizt.
Ich wollte gerade sagen, das haben wir in der Vorbesprechung schon gesagt zueinander, ne?
Mhm.
Die haben keine verrückten Fassreifungen. Die haben eigentlich nur Bourbon-Fass und Sherry-Fass und die haben ihre 3 Malzsorten.
Ja.
Die haben das Buchenrauchmalz, die haben das helle Malz, also das Pale und die haben das Karamellmalz,
weil
das Karamellmalz ja auch sehr eingeschränkt genutzt wird. Ne?
Mhm.
Und daraus machen die einen Whisky.
Richtig.
Mit verschiedenen Kombis.
Ja.
Also das ist schon wirklich sehr, sehr bodenständig, muss man sagen. Da sind bisher keine großen Ausbrüche zu verzeichnen.
Richtig, ja. Ab und zu nochmal jungfräuliche Eiche, das heißt neue Belegung von dem Fass, nicht Ex-Bourbon, sondern wirklich neu. Aber das war's an der Fassauswahl. Ihr hörtet das Öffnen von Sample 7 von 7.
Und wieder ist es eine Fassnummernkombination.
Wir gehen etwas hoch in den Nummern, in den Fässer. Hast du dir gerade wieder selber zugeprostet?
Ja, ich habe schon leer. Und wir sind dunkler.
Ich
nehme das einfach mal vorweg.
Der ist ja dunkel wie, der sieht ja aus wie Jägermeister.
Oh ja.
Sieht aus wie ein klassischer Magenbitter.
Oh,
ja. Richtig dunkel.
Ist ein Unterberg.
Ja. Komm mit. Mit auf den Unterberg.
Ja, so sieht er wirklich aus, wie ein Kräuterschnaps.
Er riecht nicht so.
Oh, er riecht gut. Da mild und dezent, leicht kräutrig, Holz. Oh, ein bisschen Getreide, leichter Buchenrauch ist auch mit dabei. Der ist wieder so schön durcheinander, wie der PX und Oloroso gerade. Es ist wieder eine Kombination aus 2 Fässern. Deswegen sagte ich ja gerade schon, es ist wieder so eine Fassnummer-Kombination. Diesmal sind es hier Fässer 951 und 409, die bringen 51,5 Volumenprozent mit. 4 Jahre hat er gelegen und Buchenrauch hat er abgekriegt und hat im Bourbon Cask und vorher im Peak Cask gelegen.
Müssen wir nochmal
aufdröseln? Du musst es genau erklären, weil ich bin völlig konfus, wenn ich das lese und höre. Es ist mir so kompliziert mit euren Infusionen hier überall. Die brauche ich erst morgen früh.
Ja, also ich drösel das nochmal auf. Wir haben 2 Fässer. Einmal das Fass 951, meines Wissens nach, ein Ex-Oloroso-Fass, ein kleines Ex-Oloroso-Fass, in dem die Hälfte dieses Birk, also der Birk ist der Grundstoff dafür, gereift hat. Die andere Hälfte des Birk hat in einem Ex-Bourbon-Fass gereift. Allerdings ist dieses Ex-Bourbon-Fass nicht ein klassisches Ex-Bourbon-Fass, sondern in diesem Ex-Bourbon-Fass hat eine Zeit lang nochmal PX-Sherry gelegen. Wir haben also kein PX-Sherry-Fass und ein Bourbon-Fass, sondern wir haben ein Bourbon-Fass, wo zwischendurch nochmal PX-Sherry war, was auch immer mit diesem Sherry passiert sein mag. Und da rein ist dann der Birk gekommen. Also jetzt sind wir völlig durcheinander. Wir sind so durcheinander, dass ich sagen muss, lass uns anstoßen.
Die 4 Inhaber dieser Destillerie, die Generation 8, heißen Marie Stjernholm, Ellen Nikolaisen, Nikolaisen haben wir schon mal gehört, der Jakob Stjernholm und Andreas Paulsen. Ich möchte von euch Vieren bitte wissen, wer von euch Vieren sich dieses Fasskuddelmuddel ausgedacht hat. Das würde mich interessieren.
Ja.
Und dann möchte ich mit euch sprechen, warum. Warum?
Es waren vielleicht alle vier. Und Nummer 1 hat gesagt, wir nehmen den Birk. Nummer 2 hat gesagt, wir machen die Hälfte in Oloroso. Nummer 3 hat gesagt, wir machen Ex-Bourbon. Nummer 4 hat gesagt, aber bevor der Whisky in das Ex-Bourbon-Fass kommt, hauen wir nochmal PX rein.
Und einer hat gesagt, Challenge accepted.
Ja. Ein letztes Mal Skoll.
Skoll.
Schöner dänischer Abend. Ihr kennt uns mittlerweile 53 Folgen lang. Heute ist Folge 53. Ihr kennt uns und wisst, dass wir jedes Mal über die Kombination an Destillaten sprechen und diskutieren, in welcher Reihenfolge wir was machen. Wir haben uns heute für die Reihenfolge entschieden, Core Range, Limited Editions und Samples bzw. Fassnummern. Und ich bin so verdammt froh, dass dieses Destillat, auch wenn es nicht das rauchigste war, jetzt gerade zum Schluss unsere Gaumen berührt.
Der ist auch wieder sehr besonders, ne? Der ist wieder anders.
Das ist das erste Mal, dass ich diese klassische, trockene, muffige Oloroso-Fruchtigkeit habe. Mm. Oloroso stand auf so vielen dieser Samples drauf. Und das ist das erste Mal, dass ich hier wirklich dominanten Oloroso habe.
Ich stimme dir komplett zu. Du hast auch viel Süße mit dabei.
Ja.
Du hast eine leichte Trockenheit hinten auf der Zunge. Aber die ist nur leicht. Wird immer noch überwogen von der Süße. Das ist sehr interessant.
Ja.
Der Rauch ist so dezent, den merkst du kaum.
Wieder.
Das ist extrem interessant. Der hohe Alkoholgehalt, der transportiert natürlich auch wieder gut. Ne? Aber 4 Jahre, das musst du überlegen. 4 Jahre.
Das ist echt.
Da hat er richtig rausgezogen aus den 4 Jahren. Ich bin gerade im Überlegen, was mein Favorit ist. Der oder PX Oloroso? Ich könnte mich gerade nie entscheiden.
Mhm. Böck ist für mich an Platz 3 und Platz 1 werden sich dieser hier und der PX Oloroso drum zanken.
Ja, ich glaube, die ersten 3 Plätze sind bei uns genau gleich. Ja, würde ich auch genau so sagen.
Sehr, sehr cool. Also ich bin wirklich beeindruckt, was Thü fabriziert hat und fabriziert. Ich finde es sehr schön, dass sie diesen Weg eingeschlagen sind, eine Core Range einzuführen, aber trotzdem noch diese limitierten Editionen rausbringen mit richtig schönen Fasskombinationen. Und auch schön finde ich, dass sie sich geeinigt haben mit allen anderen dänischen Destillerien, dass man so eine Art Code of Conduct entwickelt, beziehungsweise sie haben es ja genannt Danish Whisky Manifesto, und dass man da einfach sagt, wir definieren jetzt mal als Platzhirsche zusammen mit den anderen, wie hat es auszusehen, wenn ein dänischer Whisky sich dänischer Whisky nennen möchte. Finde ich wirklich cool.
Das bringt eine schöne Regionalität und nationale Tradition da rein. Gerade wenn man auch sagt, unsere DNA ist eben dänisch und es ist kein schottischer Whisky, sondern das ist unser Produkt. Dafür ist das absolut super. Und es schmeckt ja auch.
Ja, es schmeckt. Ich weiß nicht, ob wir jetzt zu viel von Magenbitter-Kräuterlikören gesprochen haben, aber ganz hinten raus habe ich tatsächlich so ein bisschen Magenbitter-Influence in diesem Whisky. Aber gar nicht negativ. Das ist halt wieder diese Kräutrigkeit, die in den Fässern entsteht. Und die geht jetzt auch vielleicht aufgrund der Farbe und meinem Hirn, was das kombiniert, in Richtung eines Magenbitters.
Nein, du hast vollkommen recht. Du hast eine Kräutrigkeit. Das ist ja ein Kräuterschnaps.
Ja.
Und ja, das merke ich auch. Diese Kräutrigkeit ist nicht nur im Geruch, die ist auch im Geschmack da. Und du hast eine leichte Bitterkeit im Abgang. Und genau das ist eben das, was mich auch an so einen, ja, an so einen Bodekamp oder Unterbech erinnert.
Ja, echt spannend, echt spaßig. Weißt du, was wirklich fatal ist?
Dass sie jede Flasche mit Hand abfüllen.
Oh ja.
Das ist Banane, ne?
Das auch noch. Ja, Banane hatten wir vorher.
Wir haben sie nicht gefunden.
Nee, ich suche sie immer noch.
Sie ist weg, sie ist weg. Ich suche sie immer noch.
Nein, weißt du, was fatal ist? Wir haben hier in diesem Podcast noch nie mehr als 7 Whiskys getrunken. 7 ist schon wirklich eine Schlagzahl.
Die waren klein. Das muss man dazu sagen. Die waren klein, die ich eingefüllt habe.
Es waren,
jetzt einer denkt, wir sitzen hier und keine Ahnung, sind nackt und haben Brecheimer neben uns. Nein, das waren wirklich sehr kleine Whiskys. Ja.
Waren sie, sind sie. Aber es waren 7 an der Zahl und ich habe trotzdem nicht genug. Ich habe nicht die Schnauze voll.
So ist das. Ja, ja, dann sind noch ein paar unten. Ich kann mich beruhigen.
Schön, schön. Ja, ich weiß, die Pointe hat auf sich warten lassen. Aber ich hoffe, sie war eine Punktlandung.
Gut Ding, wir Weile haben.
Ja.
Wir sinnieren jetzt noch, womit wir dich zufriedenstellen können. Ja, und überlegen uns, wie wir den Abend enden lassen. Das solltet ihr auch tun. Wir sagen abschalten.
Abschalten.
Bis zum nächsten Mal.
Bis bald.
Macht es gut.
Tschüss. Tschüss.